Herzlich willkommen bei Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Genau das erklären wir Ihnen mit unseren Expertinnen und Experten. Im März fand der Welt-Delir-Tag statt, an dem sich auch das Klinikum beteiligt hat, um das Bewusstsein für das Delir zu schärfen, beim eigenen Personal, aber auch bei Angehörigen und Patienten. Meine Gäste sind heute Maria Lang, sie ist Stationsleitung unserer Geriatrie, und Andreas Amberger, Stationsleitung auf der B4S2, das ist die anästhesiologische Intensivstation. Die beiden erklären, was genau denn so ein Delir ist, warum es im Krankenhaus besonders häufig vorkommt und was medizinisches Personal, Angehörige und die betroffenen Patienten selbst im Fall des Falls tun können. Hallo, grüß Sie, hallo Herr Amberger, hallo Frau Lang.
Hallo.
Jetzt habe ich in der Einleitung den Begriff Delir schon mehrmals erwähnt, aber was ist denn das eigentlich genau? Können Sie das für unsere Zuhörer bitte kurz beschreiben?
Ja, das ist sehr spannend mit dem Begriff Delir, weil es eigentlich ein Akronym ist für bestimmte Symptome, die dahinter stecken. Und im Ursprung kommt das Wort Delir aus dem Lateinischen Delira, aus dem Gleis der Spur der Furche. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Früher hat es verschiedene Begriffe gegeben für bestimmte Symptome. Das bekannteste war das Durchgangssyndrom. Mhm. Und umgangssprachlich das meiste war, der kennt sich nicht ganz aus. Und damit wurde das auch eine Zeit lang verniedlicht, in Anführungsstrichen. Und man hat die Tragweite noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aktuell ist es so, das Wort Delir, hinter dem verstecken sich bestimmte Symptome. Mhm. Und diese Symptome, da gibt es fünf wichtigsten Symptome. Das ist die Aufmerksamkeitsstörung, die Bewusstseinsstörung, kognitives Defizit, desorganisiertes Denken und emotionale Dysregulation. Das sind die wichtigsten Symptome, die, wenn in bestimmten Formen auftreten, dann spricht man von einem Delir.
Okay, vielen Dank. Wie man jetzt bei dem Aktionstag bei unserem Klinikum gesehen hat, den Sie ja maßgeblich mitgestaltet haben, Sie haben den beworben, Sie haben ein Quiz gemacht, die Frau Dr. Hahn von der Geriatrie hat Vorträge gehalten. Das Interesse an dem Thema ist ja wirklich groß. Also es scheint durchaus ein Thema zu sein, das bei uns auf den Stationen wirklich real ist. Wie wichtig ist denn diese Aufklärung jetzt intern, unser Personal, aber eben auch extern oder die Angehörigen und die Patienten, die bei uns sind?
Sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn wir da später nochmal draufkommen hinsichtlich der Folgen eines Delirs, ist es eben wichtig, dass man sich frühzeitig mit dem beschäftigt. Es gibt immer so vage Zahlen, aber grundsätzlich kann man sagen, je mehr Vorsorge man macht, pflegerischerseits, also vom pflegerischen Personal, ärztlichen, auch Physiotherapie und vor allem von den Angehörigen, je mehr in dem Boot involviert sind, umso mehr Deliere können vermieden werden, beziehungsweise in ihrer Schwere und in ihrer Länge deutlich beeinflusst werden. Drum ist das Thema so prägnant und wir werden später ja noch drauf kommen, was so die wichtigsten Risikofaktoren sind. Und genau. Da nur als Beispiel zu nennen, ist eben das hohe Alter. Und mit dem sind wir natürlich in einem Akutkrankenhaus natürlich oft, oft bei uns vorkommt, das hohe Alter.
Kann man denn sagen, wie häufig so ein Delir statistisch gesehen ungefähr vorkommt?
Mittlerweile kann man das sehr gut sagen, weil es viele Studien dazu gibt hinsichtlich der Fallzahlen zu einem Delir. Und nur so als Beispiel, nach einem chirurgischen Eingriff, also nach einer Operation, können bis zu 50-60% ein Delir bekommen. Mhm. In der Herzchirurgie ist nochmal ein Sonderfall mit einem größeren Eingriff an den Gefäßen. Da können es bis zu 80% sein, die ein Delir erleiden. Grundsätzlich kann man sagen, im Krankenhaus, das Risiko für ein Delir ist bis zu 50% der Patienten, die ein deutlich erhöhtes Delirrisiko haben und dementsprechend auch ein Delir bekommen können.
Ja, also ganz schön krasse Zahlen, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wodurch wird denn jetzt ein Delir ausgelöst? Sie haben es vorhin schon mal gesagt, es gibt Risikofaktoren, zum Beispiel das hohe Alter, aber es gibt sicherlich auch noch andere.
Ja, da gibt's viele Risikofaktoren. Also zum einen das hohe Alter haben wir schon gehört, dann die chirurgischen Eingriffe, dann wenn man gewisse Vorerkrankungen hat, wie kognitive Einschränkungen, Demenz, wenn man schon körperlich eingeschränkt ist, eine Gebrechlichkeit hat oder wenn man schon pflegebedürftig ist. Man weiß, Patienten, die schon in einem Seniorenwohnheim Leben haben, bringen ein vielfach erhöhtes Risiko mit, wenn man einen akuten Infekt hat, wenn man Flüssigkeitsmangel hat, Intensivaufenthalt haben wir schon gehört. Es gibt bestimmte Medikamente, Entzugserscheinungen, wie Alkohol zum Beispiel. Also das sind jetzt nur ein paar unzählig vielen Risikofaktoren, was es gibt. Aber da sieht man schon, dass wir darum auch die hohen Zahlen zusammenbringen, weil es einfach das Patientengut jeder oder fast jeder mindestens auch so Risikofaktor schon mitbringen kann.
Ja, okay. Nee, verstehe.
Und umso mehr Risikofaktoren, umso gefährlicher ist oder wahrscheinlicher, dass so Delir entstehen kann.
Vor allem auch der Wechsel aus dem häuslichen Umfeld, schon der Wechsel in die Klinik, dieser Ortsumgebungswechsel ist ein enormes Risiko schon für Menschen mit einem höheren Alter.
Ja, ne, verstehe. Wie äußert sich denn jetzt so ein Delir? Woran erkennt man es? Welche Warnzeichen sollten jetzt Ihre Kolleginnen und Kollegen oder auch die Angehörigen auf dem Schirm haben? Vielleicht können Sie so ein paar typische Beispiele aus Ihrem Alltag nennen.
Also es gibt jetzt verschiedene Formen von einem Delir und somit sind da die Symptome unterschiedlich. Wir haben einmal das hypoaktive Delir und einmal das hyperaktive Delir. Das Hypoaktive, das ist oft, glaube ich, auch unterschätzt, oder weiß man, dass das oft nicht gleich erkannt wird, weil es nicht so belastend fürs Umfeld ist. Und da ist der Patient eher antriebslos, schläfrig, vielleicht eingeschränkt von der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, kann einmal Schluckstörungen oder beim Sprechen ein Problem haben. Und beim hyperaktiven Delir, das sagt schon, da ist man eher aktiv, da kann man die Symptome, was der Andreas vorher schon gesagt hat, besser zur Geltung mit der Bewusstseinsstörung, der emotionalen Dysregulation und kognitiven Einschränkung. Die sind dann oft sehr aktiv, verwirrt, haben Verwirrtheitszustände. Manchmal halluzinieren sie ja. Also fantasieren, sehen Dinge, die nicht da sind, sind stark unruhig, möchten nicht mehr aufstehen, nesteln im Bett rum, haben oftmals auch Abwehrverhalten, verstehen einfach auch Handlungen, die wir von ihnen mögen, nieder oder das, was wir von ihnen verlangen, Pflegemaßnahmen, wo durchgeführt werden. Und das erschwert dann natürlich den Umgang mit den Patienten.
Ja, klar. Jetzt, wenn man das alles gehört hat, also die Zahlen, die vielen Risikofaktoren, was dann eben tatsächlich sein kann, klingt das schon beunruhigend. Wie ernst ist denn letztlich so ein Delir? Also was können die Konsequenzen sein? Geht das bis hin zum Todesfall? Genau, das würde mich interessieren.
Also Delir ist ja sehr ernstzunehmende Erkrankung oder sehr ernstzunehmendes Syndrom. Und man weiß, dass wenn ein Patient ein Delir bekommt, dass die Sterblichkeit stark ansteigt und natürlich von der Dauer des Delirs und von den Vorerkrankungen macht es das Risiko hinterher aus. Und wenn man einmal ein Delir gehabt hat, hat man auch eine starke Gefahr, dass man wieder ein Delir kommt. Und meistens ist auch das Problem, dass sie dann oft Folgesymptome, ein Sturzrisiko steigt, Ernährung zum Aufrechterhalten ist schwieriger und das sind auch alles Folgen, wo dann aus dem Delir entstehen und das bringt halt wieder Verzögerung der Heilung mit sich und darum steigt dadurch auch die Sterblichkeitsrate stark an.
Okay. Grundsätzlich ist es so, dass bei den Patienten, die ein Delir haben, der Krankenhausaufenthalt deutlich länger wird. Mhm. Also auch das ist ein Thema, was natürlich dann auch wirtschaftliche Faktoren nach sich zieht. Beobachtbar ist, dass Menschen, die länger ein Delir haben, hinsichtlich der Spätfolgen größere Spätfolgen haben. Wobei auch schon das Problem sein kann, dass zu Hause die häusliche Versorgung nicht mehr so funktioniert, wie sie vorher war. Vielleicht hat er vorher Pflegegrad 1 gehabt und nach dem Aufenthalt in Kombination mit einem Delir braucht er jetzt vielleicht Pflegegrad 3 oder 4. Da stellen sich natürlich dann größere Herausforderungen für den einen selber und natürlich für die Angehörigen. Mhm. Eben die Sterblichkeit, die Maria schon erwähnt hat, die steigt signifikant an im Vergleich bei Patienten, die kein Delir haben. Und somit ist es auch immer mehr ein Thema geworden. Mhm. Und dadurch auch diese neue Definierung des Begriffs, wo diese Symptome zusammengeführt worden sind. Weil mhm. vorher war da im Endeffekt so ein Sammelsurium aus allem. Und man hat schon gewusst, dass das nicht gut ist. Aber dass die Folgen so dramatisch sind, das ist das, was sie in den letzten Jahren herauskristallisiert mhm, hat. Mhm.
Wenn man das jetzt alles weiß, was wir bislang gehört haben, Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, man kann ein bisschen präventiv drauf einwirken. Gibt es sowas wie Delirprophylaxe? Kann man mit den richtigen Mitteln irgendwie das präventiv vermeiden oder vielleicht mindern? Gibt es da was?
Gibt's, man kann sehr viel machen und gerade die nicht-medikamentösen Maßnahmen sind die entscheidenden, mhm. die man bei Therapie des Delirs anwendet und die vor allem auch die Prävention sind. Und das sind zum einen, dass man die Orientierung fördert, dass man die Mobilität fördert, dass man die Patienten beschäftigt und dass man die Wahrnehmung unterstützt. Beispiele dafür sind, dass zum Beispiel die Patienten mehr Orientierung haben, dass eine große Uhr im Zimmer ist, dass man einen Kalender hat. Wenn man ins Zimmer reingeht, dass man es begrüßt mit guten Morgen oder ich bringe jetzt Mittagessen, dass die einfach immer so ein bisschen die Tageszeit zuordnen können. Dann außerhalb die Therapien, dass man eher eine Form von Beschäftigung gibt. Das kann Kreuzworträtsel sein, Zeitung lesen, mal Fernsehen schauen, Bilder zum Anschauen geben, dann die Wahrnehmung, dass man die auch fördert, mit dem, dass man eine Brille aufsetzt, dass man eine eigene Kleidung gibt, dass man vielleicht, wenn sie von zu Hause Bilder haben, wo Angehörige droben sind oder eine bestimmte Kuscheldecke oder Kissen, dass man die eigenen Pflegeartikel hernehmen, weil das vertraut ist für die Patienten. Ja, okay. Dann ist auch ganz wichtig, eben die Mobilität fördern, die Patienten möglichst rasch aus dem Bett zu bringen, beziehungsweise auch, wenn sie nicht aus dem Bett können, dass man sie in eine aufrechte Sitzposition bringt, weil das einfach die Orientierung besser fördert, wie wenn man immer nur auf die Decke aufschaut. Mhm. Und mobilisieren ist eins von den wichtigsten Maßnahmen für die Patienten. Dann auch, dass man die Familie und Angehörige mit einbezieht, dass man da vielleicht auch die Besuchszeiten lockert, wenn ich schon weiß, das ist ein Patient mit einer bekannten Demenz, der sich eh schwer tut zum Orientieren, macht das einfach ein vertrautes Gefühl und das gibt dem Patienten Sicherheit, wenn eine vertraute Umgebung geschaffen wird. Und das sind viele Maßnahmen, wo es sinnvoll ist, wenn man sich die einfach als Routine aneignet, weil dann macht man automatisch immer die Prävention, ohne dass man sich ja bewusst ist, kann der Patient der Delir kriegen oder nicht, weil das für jeden Patienten gut ist, wenn man das versucht, so in seinen Alltag mit einfließen zu lassen. Mhm. Ja. Und so das entscheidende Medikament als Prävention, das gibt's nicht. Mhm. Es ist eher so, dass man gut überdenken soll, welche Medikamente sind notwendig und umso weniger Medikamente, umso präventiver ist das für Delir, das man dann natürlich das Arztaufgabe ist und das die Ärzte anschauen müssen. Wir von der Pflege haben wir jetzt da nicht den Einfluss drauf.
Mhm. Verstehe. Wenn jetzt dann aber doch der Fall des Falles eintritt, was kann man denn tun, wenn jemand jetzt doch delirant ist nach dem Eingriff? Da haben wir jetzt natürlich die drei verschiedenen Personengruppen, also
ihr, die Pflege, oder das medizinische Personal, vielleicht ja auch der eine oder andere Arzt, dann die Angehörigen und ich weiß ja nicht, falls es möglich ist, kann der Patient, ist der noch irgendwie in der Lage, das selber mitzuhelfen, sich aus dieser Situation wieder rauszubringen? Also diese drei Gruppen würden mich interessieren.
Grundsätzlich ist es so, dass man ja drei verschiedene Typen eines Delirs hat. Dementsprechend sind die Maßnahmen jetzt nicht unterschiedlich, aber vielleicht vom Maßnahmenbündel her unterschiedlich geschnürt für den jeweiligen Delir-Typ. Grundsätzlich ist es so, dass diese therapeutischen Maßnahmen oder präventiven Maßnahmen eigentlich identisch sind und in jeder Phase verwendet werden. Die wichtigsten sind, wenn er schon in ein Delir gerutscht ist, dass man eigentlich schauen muss, was hat denn das Fass zum Überlaufen gebracht, weil meistens ist so ein ganz ein kleiner Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Also grundsätzlich muss man sich auf die Ursachenforschung machen, ob man den Fokus findet. Und da war halt das Beispiel nochmal einfach, wie wir es vorher gesagt haben, eine Anämie zum Beispiel, also hat er einen zu niedrigen HB-Wert, hat er eine akute Infektion, chirurgischer Eingriff ist oft mit Schmerzen verbunden, also kann man da noch was optimieren. Und die Ursachenforschung ist aber nicht, geht meistens nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Und dementsprechend sind diese anderen Maßnahmen sehr, sehr wichtig. Die wichtigsten sind die nicht-medikamentösen, die wir schon angesprochen haben. Und das sind in Anführungsstrichen eigentlich die ganz banalen Maßnahmen. Und untergliedern kann man es ein bisschen so: aktivierende Maßnahmen tagsüber, schlaffördernde Maßnahmen nachts, um eben auch den Menschen wieder in einen Tag-Nacht-Rhythmus zu bringen. Das ist für diese Patientengruppe sehr, sehr wichtig. Und die aktivierenden Maßnahmen, da geht es natürlich in alle Richtungen hinsichtlich der Mobilisation, wie es bei uns auf der Intensivstation auch ist, das Gehen über den Gang auf den Normalstationen, wo mit den Physiotherapeuten über den Gang spaziert wird, das regelmäßige Essen und Trinken, vor allem das Einhalten der Mahlzeiten, sodass man ein wenig einen Rhythmus wieder generiert, den man vielleicht auch von zu Hause gewöhnt ist. Die zeitliche Orientierung, nur als Beispiel, wie auf der Intensivstation, wir haben Uhren, die haben früher immer getickt. Jetzt haben wir digitale Uhren und an dieser digitalen Uhr ist auch das Datum dran, also wo der Wochentag ist und das Monat ist. Leider hat es keine Jahreszahl. Und viele Patienten fragen auch teilweise, was haben wir für ein Jahr? Aha. Also da sieht man mal, wie Orientierung, was die Leute auch suchen, um sich wieder selber reorientieren zu können. Dann haben wir die Einbindung der Angehörigen, ist ein großes Thema. Da geht es einfach auch um das Thema Besuchszeiten. Natürlich hat ja jede Station so Kernbesuchszeiten, damit der Tagesablauf gut funktioniert. Aber für diese Patientengruppe muss man deutlich von den Kernbesuchszeiten abweichen und sehr individuell das gestalten, weil das ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist in dieser Delir-Behandlung. Nachts heißt es immer, man soll schauen, dass man so gut wie möglich einen Rhythmus bekommt hinsichtlich des Schlafens. Dort ist das Thema Lärm, der vor allem auf die Intensivstation ein großes Thema ist, dass man versucht, den Lärm zu reduzieren. Licht ist immer ein großes Thema in den Kliniken. Das eigentlich ist immer Tagesbeleuchtung zu allen Uhrzeiten, dass man schaut, ob man das ein wenig besser steuern kann. Kann man vielleicht in der Nacht gewisse Abläufe anders organisieren, dass der Patient die Möglichkeit hat, einmal wirklich 3-4 Stunden am Stück zu schlafen. Das ist in der Klinik schon, vor allem auf der Intensivstation, fast nicht möglich. Einfach generell alles zu fördern, was dem Menschen eine Reorientierung geben könnte.
Also wir haben auch zum Beispiel die Nachtruhe besser zum Gewährleisten, unsere 22 Uhr Antibiosen schon um 20 Uhr, dass man nicht die Patienten wieder spät stört, wieder aufweckt, Antibiose anhängt, dann läuft die, dann muss es wieder abhängen. Und was auch entscheidend sein kann oder oft ist, dass man die Vorhänge nachts zwar macht. Man unterschätzt die Spiegelbilder im Fenster. Die Patienten haben ja eingeschränkte Wahrnehmung oder manche halluzinieren auch. Und wenn die im Fenster die Spiegelbilder von sich selber und vom Pflegepersonal sehen, das ist für die wie eine andere Welt. Und ich habe das schon oft gehabt, dass die irgendwas gesehen haben und haben mich gefragt, wer das da draußen ist, was die da machen, und hat die total durcheinander gebracht. Und wie der Vorhang zu war, haben die das auch nicht mehr wahrgenommen und es war mehr Ruhe.
Aha, ja, interessant, was man da alles bedenken muss.
Und auch, was ich als extrem wichtig finde im Umgang mit Patienten, die eine Lilie haben, ist der wertschätzende Umgang. Mhm. Und dass man versucht, möglichst viel Ruhe beizubehalten, weil die oft in einem sehr hohen Erregungszustand sind. Und wenn man dann noch selber mit sehr viel Energie reingeht oder rangeht, dann schaukelt sich das oftmals so in Tee. Und umso ruhiger, wo man selber sein kann und auch langsamer und bedächtiger man seine Handlungsabläufe macht, umso besser kommen die Patienten mit. Mhm. Und ich weiß, es ist gerade bei dem hyperaktiven Delir ist das für Pflegeangehörige, Ärzte eine sehr, sehr große Herausforderung. Und man ist froh, wenn man das möglichst schnell im Griff hat. Man kriegt es aber nicht schnell im Griff. Und dann versucht man auch oft einmal, oder ist man auch froh, wenn der Patientenkontakt nicht zu viel sein muss. Und gerade da ist auch wichtig, dass man an die Patienten öfter rangeht, gezielt rangeht, mit der Beschäftigung, mit der Aktivierung. Und umso schneller kann man das dann auch wieder im Griff kriegen.
Mhm. Okay, also ist schon viel Geduld, Empathie und sowas gefragt. Mhm. Jetzt haben wir das medizinische, ärztliche Personal abgehakt, sag ich mal. Jetzt kommen die Angehörigen. Was können die denn machen?
Also die Angehörigen können auch sehr viel machen. Wie der Andreas schon gesagt hat, ist extrem entscheidend, dass man denen ja die Besuchszeiten lockert. Weil ein entscheidender Faktor ist, am Patienten ist der Angehörige vertraut. Und auch wenn der momentan verwirrt ist und kann vielleicht viele Dinge nicht einordnen, auf der Gefühlsebene macht das ein vertrautes Gefühl, wenn er die Stimme von Angehörigen hört, wenn er den Geruch hat, wenn er die Berührung hat. Und darum ist es gut, dass man die zum Patienten reinlässt, vielleicht auch zur Essensbegleitung, zur Unterstützung. Und dass man die Angehörigen auch vorab gut aufklärt. Die sind oft selber auch sehr stark überfordert mit der Situation. Sie kennen ihre Mama, ihre Papa in diesem Zustand nicht. Dann haben die ja oft sehr verhaltensverändert, das die sehr verunsichert, und darum ist wichtig, dass man mit denen auch gut ins Gespräch geht, dass man denen die Situation erklärt, woran das liegt, was man jetzt machen kann, also mit den ganzen Therapiemaßnahmen oder die nicht-medikamentösen Maßnahmen, die wir auch machen, dass man ihnen die erklärt. Und wir haben jetzt halt auch so einen Flyer im Haus, den man die Angehörigen auch mitgeben kann, wo sie auch nochmal nachlesen können, was man ihnen sagt, weil es ist oft so, im der ersten Erklärung und in der Aufregung hört man da zwar zu, aber man kann sie nicht alles merken.
Man kann das nicht aufnehmen.
Genau. Ja.
Die Angehörigen haben einen extrem wichtigen Baustein auch hinsichtlich Reorientierung, weil die müssen auch bestimmte Dinge mitnehmen oder sich darum kümmern. Und das sind die banalen Dinge wie die Brille zum Beispiel. Wenn der Patient eine Brille hat und die ist zu Hause, dass die Angehörigen das mitnehmen. Hörgeräte, ein sehr großes Thema. Viele lassen die Dinge zu Hause, weil die leicht verloren gehen in der Klinik, dann nehmen sie den nicht mit. Also die sind sehr, sehr wichtig. Vor allem auch die Zähne, damit man sich gut unterhalten kann oder essen und trinken, sind die Zähne extrem wichtig. Und dementsprechend haben die Angehörigen da so ein, wie soll man sagen, das ist im Endeffekt auch das Bindeglied ein bisschen zwischen einem Angehörigen und dem Team, das sich mit dem Delir beschäftigt, wo auch die Ärzte noch mit drin sind und die Physiotherapeuten. Und da ist das so ein ganz extrem wichtiges Bindeglied. Mhm.
Wird denn da, wo es möglich ist, also zum Beispiel, wenn es jetzt um einen geplanten Eingriff in der Herzchirurgie geht oder so, und man noch Zeit hat vorher, wenn man Sachen bespricht, wird denn da auch schon das Thema Delir angesprochen?
Ja, mittlerweile schon ist es ein Baustein in der Aufklärung für die Herzoperation, vor allem die anästhesiologische Abteilung, die die Narkosegespräche macht, weisen darauf hin, dass dieses Risiko besteht und klären auch vorab schon ein wenig ab, ob welche Risikofaktoren vielleicht schon vorhanden sind. Auch die herzchirurgische Abteilung nimmt es in ihren Gesprächen mit auf. Somit ist es mittlerweile ein Thema geworden. Das war früher nicht. Und die nächste Stufe, die wir jetzt begonnen haben, dass wir das Thema nach außen transferieren, war bei einer Infoveranstaltung für die Hausärzte, wo in verschiedenen Vorträgen das Thema Delir aus Sicht von uns im Krankenhaus dargestellt worden ist und vielleicht welche Möglichkeiten bestehen, von außen schon vor der OP bestimmte Risiken zum Detektieren bzw. zum Vermindern oder nach dem Krankenhausaufenthalt, wenn ein Patient ein Delir erleidet hat, welche Aufgaben dann auf die Hausärzte dann auch noch zukommt.
Mhm. Okay. Ich habe es ja vorhin schon mal in der Auflistung der drei Personengruppen angesprochen. Der Patient, ist der noch in irgendeiner Form in der Lage, selber irgendwie mitzuwirken, um aus dem Delir rauszukommen oder keine Chance?
Also der Patient kann bewusst selber nicht sagen, ich mache jetzt Delirtherapie oder Delirprophylaxe, weil er das ja nicht zuordnen kann. Aber umso aktiver der Patient selber mitmachen kann und umso besser, wo ich ihn motivieren kann, die Handlungsabläufe selber durchzuführen, wie er selbstständig essen, bei der Körperpflege einen Teil selbstständig zum Übernehmen und ich da wieder Routine einbringen kann, umso besser wirkt er natürlich selber an seiner Genesung bei beziehungsweise verhindert, dass er in der Delir einkommt. Mhm. Von daher kann man sagen, der Patient kann indirekt mitwirken, indem dass er, bevor er in ein Krankenhaus kommt, schon möglichst ein aktiver Mensch ist, weil umso robuster und aktiver man vorher war, umso leichter kommt man aus einem Delir raus, beziehungsweise umso weniger ist das Risiko, dass man überhaupt in der Delir einkommt. Mhm.
Genau. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, aus dem Delir rauskommen. Also so ein Delir kann ja zwischen wenigen Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten dauern. Wie lange braucht es denn für eine Genesung? Was ist da wichtig? Was spielt da rein? Und ja, was hat der Delir für mögliche Folgen? Also für den Patienten, aber vielleicht auch für die Angehörigen?
Also Delir kann Tage dauern, kann Wochen dauern. Ein genauer Zeitplan, wann man da rauskommt oder wie lange das dauert, das kann man nicht sagen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Und vor allem, wenn das Delir länger andauert, dann ist auch wichtig, dass man nochmal evaluiert oder dass nochmal Untersuchungen sind. Ist noch das Delir oder hat sich daraus vielleicht zum Beispiel eine Demenz verstärkt oder hat sich entwickelt daraus. Das kann man dann manchmal nicht mehr so unterscheiden, weil das dann ein fließender Übergang sein kann. Das gehört aber dann noch mal im Speziellen angeschaut, wenn es über einen längeren Zeitraum anhält. Und Folgen von dem Delir kann sein, dass der Patient einfach danach nicht mehr so ist wie vorher, weil verschiedene Komplikationen dann in der Therapie waren, kann er eingeschränkt sein von der Selbstständigkeit, es kann eine kognitive Einschränkung bleiben. Daraus kann sich natürlich ergeben, dass man schauen muss, kann der Patient wieder ganz normal in sein häusliches Umfeld oder braucht er weiterhin pflegerische Unterstützung, braucht er noch mehr Aktivierung, um die Gedächtnisleistung wieder zu trainieren. Und dann muss man eben schauen, wie geht's noch im Krankenhausaufenthalt weiter? Kann er wieder zurück in sein häusliches Umfeld oder braucht man vielleicht auch noch Reha-Maßnahme oder überbrückt mit einer Kurzzeitpflege? Das kann man vorab nicht sagen, aber das kann sich alles aus einem Delir entwickeln oder natürlich auch aus den Erkrankungen, die er mitbringt.
Auch für jüngere Patienten, die ein Delir leiden, kann das in der Folge noch zu einem vermehrten Problem sein, weil wenn diese Beeinträchtigungen hinsichtlich der Merkfähigkeit, Organisation der Tagesstruktur, dass man Entscheidungen treffen muss oder gewisse Dokumente ausfüllen muss, wenn man Probleme in der Aufmerksamkeit hat, kann das natürlich ein Riesenproblem sein hinsichtlich der Arbeitswelt, in die ja die später wieder eingegliedert werden sollten. Und auch da gibt es Studien dazu, dass das ein enormes Problem ist, dass die wieder in die Arbeitswelt so zurückfinden, wie wir sie oder wie sie die Arbeitswelt verlassen haben. Und grundsätzlich kann man sagen, dass die Nachsorge für Patienten, die ein Delir erleidet haben, nicht flächendeckend ist. Also da sind sehr, sehr große Lücken, wo man speziell hingeht, wenn man eine Nachsorge braucht hinsichtlich, wie kann ich meine Aufmerksamkeit wieder stärken, wie kann ich meine Merkfähigkeit wieder trainieren, habe ich vielleicht noch Probleme im normalen Alltag, und da braucht man Unterstützung und die ist sehr schwer zu finden.
Verstehe, ja. Sie haben es, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal, wenn man jetzt die Lia hatte, kann das erneut auftreten?
Ja.
Und zwar wird die Wahrscheinlichkeit sogar höher wahrscheinlich, oder?
Wenn man einmal die Lia gehabt hat, steigt die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches an, dass man, wenn man wieder in ein Krankenhaus oder in eine Situation kommt, wo zum Beispiel ein chirurgischer Eingriff ist oder erneuter Krankenhausaufenthalt, dass wieder die Lia entsteht. Also gerade wenn man weiß, das ist ein Patient, der in der Vergangenheit schon mal eins gehabt hat, ist das nochmal umso mehr wichtig, dass man diese ganzen präventiven Maßnahmen einleiten.
Darum ist sehr wichtig, dass die Patienten, die einmal die Lia schon in einem Voraufenthalt gehabt haben, dass die das wieder angeben. Genauso wie eine Allergie vor einem bestimmten Medikament ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Patienten das in der Anamnese, in dem Vorgespräch, das meistens in den Kliniken stattfinden, das angibt, dass er sowas schon mal durchlebt hat.
Ist das bei den Patienten dann auch ein Angstthema? Also, dass man, wenn man jetzt wieder einen Eingriff hat, oh, aber damals vor 5 Jahren, da habe ich dann eine Delir nach einer Operation gehabt. Oh Gott, das wird mir das jetzt wieder passieren.
Ja, also die Patienten, die einmal Delir durchlebt haben, bei denen ist die Angst sehr, sehr groß. Ich kann das nur aus meinem Bereich so sagen, Patienten, die schon mal Herz-OP gehabt haben, die wieder eine Re-OP gebraucht haben und die Lia erleidet haben, die haben sehr große Ängste da davor, weil eben diese man hat zwar dann das Delir ist weg in Anführungsstrichen, aber das, was man in dem Delir erlebt hat, das sind doch einschneidende Erlebnisse, die sie im Gehirn irgendwie verankern und das sind eben mit Albträumen teilweise oder bestimmte Geräuschkulissen, die man wieder in Verbindung bringt mit dem Voraufenthalt, mit dem Delir, wo wieder bestimmte Assoziationen dadurch entstehen. Also für die Patienten ist das ein großer Stressfaktor. Und Stress ist mitunter auch ein hoher Auslöser wieder in Kombination mit den anderen Risikofaktoren. Und der könnte vielleicht sogar das zum Überlaufen bringen vor dem Fass. Und dadurch entsteht die Problematik. Drum ist es eben so wichtig, sich vorher mit dem Thema zum Auseinandersetzen so gut wie möglich zu informieren. Und am besten, wenn man körperlich und geistig dazu in der Lage ist, sich einfach generell fit zu halten, damit man mit einer gewissen Robustheit in diese neue Geschichte hineingeht.
Und auch wenn der Patient uns nicht mitteilen kann, dass er im vorherigen Aufenthalt die Lia gehabt hat, ist das wichtig, dass die Angehörigen das mitteilen. Und das kriegen wir ja immer wieder mit, dass uns die Angehörigen sagen, ja, das war beim letzten Aufenthalt auch schon so. Und auch die haben da oft große Ängste davor und versuchen da auch oft die Krankenhausaufenthalte sehr reduziert zu halten, weil sie einfach wissen, was das mit sich bringt.
Sind wir langsam am Ende. Da spielen wir immer so eine kleine Fragerunde, dies oder das. Ich stelle eine kurze, manchmal ein bisschen laienhaft formulierte Frage und bitte um eine möglichst kurze Antwort von Ihnen. Meine erste Frage wäre, ich fühle mich nach einer OP unwohl, ich schlafe schlecht im Krankenhaus. Ist das noch normal oder geht das schon Richtung Delir?
Also im ersten da die sagen, es ist noch normal, weil das fast bei jedem ist, dass man im Krankenhaus schlechter schläft, aber man darf es schon als Warnzeichen sehen. Und da ist wichtig, dass man schon damit anfängt, den Tag-Nacht-Rhythmus wieder ins Lot zu bringen, am Tag aktiviert und in der Nacht für Schlaf sorgt.
Wo ist denn die Grenze zu ziehen zwischen nur Delir in Anführungszeichen oder jetzt doch schon Demenz?
In der Regel kann man sagen, dass das Delir, das kommt akut und dauert in der Regel bestimmte Tage oder Wochen. Und manche Symptome, die damit einhergehen, die kommen alle akut. Bei der Demenz ist es in der Regel so, dass das ein schleichender Prozess ist, dass dieses Auftreten so in einem kontinuierlichen Muster erfolgt. Und sich erst nach einer gewissen Zeit dann die bestimmten Symptome zeigen, die bei einem Delir akut auftreten. Also das sind eigentlich so die zwei Haupttrennpunkte zu dem Thema Delir und Demenz. Später, glaube ich, ist eine sehr, sehr spannende Frage, wann wechselt was in welche Richtung, wann ist das eine beginnende Demenz, wann ist es noch ein Delir. Also das, glaube ich, sind dann so Themen, die sich dann im Verlauf durch eine spezielle Diagnostik erst dann herausfinden lassen. Mhm.
Und als letzte Frage, stimmt meine folgende Aussage oder nicht? Adipöse Patienten haben ein erhöhtes Risiko für Delir.
Stimmt. Adipositas ist an sich schon eine chronische Erkrankung und bei Adipositas ist oft, dass schon so unbemerkte Entzündungsabläufe immer im Körper stattfinden, die zum Delirrisiko beitragen können. Dann ist man auch psychisch oft mal schon beeinträchtigt oder man ist auch nicht mehr so der aktivste Mensch, der manchmal auch nicht mehr so viel unterwegs ist oder auch körperlich nicht, sich nicht mehr so gut betätigen kann. Und wir haben ja vorher schon gehört, gerade die Mobilisation oder Mobilität nimmt starken Einfluss. Und dann hat ein Mensch, der Adipositas hat, oft auch viele Begleiterkrankungen schon mit dabei. Und diese Begleiterkrankungen, die tragen auch schon wieder zu einem erhöhten Delirrisiko bei.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Liebe Frau Lang, lieber Herr Amberger, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen zur Aufklärung in Sachen Delir beitragen können. Das war Medizin am Mikro mit Maria Lang und Andreas Amberger zum Thema Delir. Über Fragen und Kommentare zur Folge freuen wir uns hier und auf den Social-Media-Kanälen des Klinikums Passau. Vielen Dank fürs Zuhören.